zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet. Heute sprechen wir über die 5. Folge von Prominent getrennt.
Let's go!
Franzi, letzte Woche habe ich kurz überlegt, in so einer Übersprungshandlung, ob ich vielleicht den Podcast lösche.
Verarsch mich nicht. Dina, was war da los?
Ja, Franzi, es kamen tatsächlich auf einmal so viele Menschen dazu und da habe ich kurz Panik gekriegt. Denn da wurde mir auf einmal klar, dass hier wirklich viele Menschen zuhören. Und dass das nicht mehr nur so ein Gespräch einfach zwischen uns ist und so ein paar Leute irgendwo hören auch nochmal mit zu.
Okay, aber Dina, wenn du einfach so den Podcast löschst, ne? Ich glaube, dann wäre ich schon richtig sauer. Ich glaube, das wäre die maximale Probe für unsere Freundschaft.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe es ja auch dann nicht gemacht. Ich konnte mich noch zurückhalten. Da bin ich auch im Nachhinein ganz froh. Denn ja, alle, die uns schon länger zuhören, die wissen ja, dass wir eigentlich maximal delusional sind. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten den Podcast nur so als Hobby gestartet, ohne große Erwartungen, das wäre ein Riesenunsinn, ne? Aber dass jetzt auf einmal wirklich so viele Leute hier zuhören, das finde ich schon maximal spannend und schon ein bisschen gruselig.
Dina, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe das ja manifestiert.
Für die, die jetzt erst dazu stoßen, das ist ein großes Streitthema zwischen uns, was auf der langen Liste der Spezialfolgen steht. Franzi, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt so gehemmt bin, ne? Dadurch, dass jetzt so viele Leute dabei sind, dass ich gar nicht mehr richtig was sagen kann. Und ich wollte eigentlich zur Beruhigung einen Schluck Wein trinken, was keine gute Angewohnheit ist, möchte ich kurz dazu sagen. Aber jetzt ist es noch so früh, deswegen, ja, ist das keine Möglichkeit.
Das nennt man Expositionstherapie, Dina.
Okay, also ich versuche mir einfach vorzustellen, dass es weiterhin einfach nur du und ich sind. Aber gleichzeitig freue ich mich natürlich über alle deutschen Menschen, die hier sind. Das ist so schön, dass ihr uns gefunden habt. Wir freuen uns natürlich riesig, auch wenn es ein bisschen gruselig ist. Falls ihr uns noch keine 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gegeben habt, dann macht das unbedingt. Klickt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke und schaut bei Instagram und TikTok vorbei. Denn da machen wir so Trash-TV-Datenanalysen. Und an alle, die es schon gemacht haben, vielen, vielen Dank. Wegen euch sind wir auch auf Platz 1 der TV- und Film-Podcast-Charts. Es ist richtig irrsinnig. Wir haben uns einfach einen Ast abgefreut. Kann man das noch so sagen? Klinge ich wie eine Boomerin?
Dina, du bist eine Boomerin, aber das ist völlig okay.
Warte mal, ich bin keine Boomerin. Ich bin doch keine Boomerin. Ich bin Franzi. Entschuldigung.
Man kann auch eine Boomerin sein, ohne dass man wirklich in diese Kohorte fällt. Einfach durch Verhalten.
Okay, warte mal. Ich habe doch kein Boomerinnenverhalten. Nein, 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 okay. Ich bin weder alterstechnisch komme ich in die Kategorie der Boomer, noch sonst gehöre ich in die Kategorie der Boomer.
Ich habe mal gedatet und die Person hat ständig gesagt, dass ich eine Boomerin bin. Ich glaube, das ist einfach die Gewaltspirale, die ich jetzt an dich weitergebe.
Gewaltspirale, ganz spannendes Thema, aber nicht das Thema von heute. Franzi, aber außerdem, wir sind auch noch in den generellen Podcast-Charts und zwar heute, glaube ich, auf Platz 85 oder so. Es ist einfach verrückt. Wir sind zwischen so diesen ganzen Podcasts, die ich eigentlich immer gehört habe und immer noch höre.
Das ist total surreal.
Absolut. Also, aber danke, danke dafür. Und jetzt kommt auch schon wieder die nächste Bitte. Dann sind wir fast fertig mit den ganzen Bitten, die wir haben. Aber wir würden uns natürlich auch noch freuen, wenn ihr für uns abstimmt beim Deutschen Podcastpreis. Das könnt ihr noch machen bis zum 20. Mai. Und den Link dafür, den findet ihr im besten Fall in den Shownotes. Und Franzi, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass so langsam im Podcast wir jetzt so Kategorien einführen. Und wir brauchen noch schöne Namen. Ein paar von euch haben uns schon lustige Vorschläge geschickt für die Kategorien. Ich glaube, da war noch nicht so ganz die zündende Idee dabei. Deswegen schickt uns gerne weiter ein paar Namen. Aber bis dahin nennen wir die einfach ganz langweilig, sehr deskriptiv. Und die erste Kategorie, die wir haben, ist die Orga. Und Franzi, wir haben da nämlich eine Nachricht von einer Zuhörerin gekriegt. Und ich fand das ganz wichtig, dass wir kurz drüber sprechen. Nämlich, vielleicht habt ihr das auch alle schon mitbekommen, Franzi hat ein Buch geschrieben. Ein hervorragendes Buch. Ein unfassbar wichtiges Buch. Und es heißt, er hat dich doch noch nicht mal angefasst. Und das erscheint im Herbst im Ullstein Verlag. Und es geht um sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. Und ihr solltet das unbedingt vorbestellen. denn Vorbestellungen sind ganz wichtig. Und eine liebe Zuhörerin, die hat gefragt, ob es das auch als Hörbuch geben wird. Und Franzi, bitte sag uns was dazu.
Ja, also ob es das als Hörbuch geben wird, das hängt ganz von euch ab. Denn je nachdem, wie viele Bücher vorbestellt werden, so viele Bücher werden auch gedruckt. Je nachdem, wie viele Bücher gedruckt werden, so viele Bücher können auch gekauft werden. Und wenn mehr Bücher gekauft werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es das auch als Hörbuch geben wird.
Also die kurze Antwort ist, es gibt es hoffentlich als Hörbuch. Aber das hängt von uns ab. Wir müssen alle es unbedingt vorbestellen. Franzi, damit kommen wir zu unserem nächsten wichtigen Tagesordnungspunkt. Und zwar, wir besprechen ja immer am Anfang der Folge, seit neuestem, die Frage, die wir euch bei der letzten Folge gestellt haben, unter der Folge bei Spotify. Und zwar ging es ja in der letzten Folge darum, dass sich mir bei Prominent getrennt immer öfter die Vermutung aufdrängt, dass der Tommy vielleicht ein Prinz sein könnte. Und uns hat natürlich aber auch interessiert, wie ihr das seht. Und unter unserer letzten Folge haben wir euch das gefragt. Und Franzi, jetzt rate mal. Und ihr Zuhörerinnen, ihr könnt alle mitraten. Was glaubst du, wie viele Menschen sehen das so wie ich und denken, dass Tommys Verhalten ein Prinzenverhalten ist?
80%.
Nee, tatsächlich nicht.
Wie viele?
Es waren tatsächlich nur 56.
Och?
Also 56 haben gesagt, 56%, ja, absolut, es ist ein Prinzenverhalten. 17% haben gesagt, vielleicht ein bisschen. Aber auch 20% haben gesagt, nein, ist kein Prinzenverhalten. Also da sind nicht alle unserer Meinung, beziehungsweise meiner Meinung.
Aber weißt du warum?
Warum?
Weil der lächelt doch so süß.
Franzi, das haben wir natürlich auch gefragt, wie viele Leute dir damit zustimmen, dass er doch so süß lächelt. Was denkst du?
100%.
Nicht ganz, 5%.
Wie kann ich denn damit so alleine sein?
Ja, das weiß ich auch nicht ganz genau. Aber ich fand es natürlich total spannend, dass auch viele Leute uns nicht ganz zugestimmt haben und Tommys Verhalten nicht als Prinzenverhalten interpretiert haben. Denn ich finde, das ist ja auch immer wieder wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen. Ne? Viele Sachen, über die wir hier sprechen, sind Interpretationen, das ist, wie wir das wahrnehmen. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, dass ja nicht alle Leute das so wahrnehmen.
Ganz genau. Und ich bin auch immer bereit, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen.
Franzi, damit starten wir jetzt in die Folge. Und wir haben eine wunderbare Nachricht bekommen, wo sich jemand gewünscht hat, dass die Franzi vielleicht diese wunderbare Folgenzusammenfassung, wie sie es bei Temptation Island macht, vielleicht immer macht, jetzt bei jeder Folge und dass es so eine feste Kategorie wird. Und wir fanden das einfach eine hervorragende Idee. Und damit starten wir jetzt auch diese Folgenbesprechung. Und auch für diese Kategorie suchen wir noch einen wunderbaren Namen. Wir haben mal beide ChatGPT gefragt und Franzi, wenn ich es richtig gelesen habe, hat er bei dir vorgeschlagen, dass es vielleicht Franzis Fun Facts Fiesta heißen könnte.
Ja, und ich finde es ziemlich geil.
Das finde ich auch ziemlich geil. Was aber ja auch noch gehen würde, das hat nämlich mein ChatGPT vorgeschlagen, Franzis Reality Revue.
Sollen wir vielleicht unsere FollowerInnen bei Instagram da mal abstimmen lassen, was der bessere Titel wäre?
Das werden wir machen. Haltet ein Auge auf unser Instagram, da wird es abgefragt. Franzi, bis dahin nennen wir es einfach nur Folgenzusammenfassung und ich gebe dir ein Go.
Dina. Was passiert in Folge 5? Erstmal. Die Dina verschenkt Kondome und zeigt Bro Island den Stinkefinger. Alle ballern gegen Max und Tommy, weil die diese Allianz haben. Der Mike denkt, dass die Welt auf seine Bewertung gewartet hat. Größenwahnsinnig. Und dass Michelle schuld ist, dass er selbst nicht weiß, was ein Prädikat ist. Michelle weint, weil sie deswegen denkt, dass sie was falsch gemacht hat. Was er Mike natürlich super findet. Aber mit dem Weinen übertreibt sie dann doch und soll sich nicht so anstellen. Die Ex-Paare paddeln sich ins Wörterlabyrinth und auch der Tommy findet Sandras Tränen sehr anstrengend. Der Mike bekämpft seine Höhenangst, indem er einfach nach vorne auf den Sack schaut, aber am Ende sind wieder die anderen schuld, als er runterfällt.
Franzi, ich liebe das doch einfach. Also falls ihr die Folge nicht gesehen habt oder euch nicht mehr dran erinnern könnt, hattet ihr jetzt die perfekte Zusammenfassung. Und Franzi, damit starten wir jetzt mit Mike und Michelle. Franzi, und bei Mike und Michelle, da drängt sich, glaube ich, nicht nur bei mir die Frage auf, ob die eigentlich tatsächlich getrennt sind. Was denkst du?
Boah, ich finde es richtig schwierig zu sagen, weil die hat ja, bevor die in die Show gekommen ist, gesagt, dass die jetzt maximal abgegrenzt dem gegenüber ist. So abgegrenzt wie noch nie vorher. Aber ich erlebe die überhaupt nicht als abgegrenzt. Und ich möchte deswegen nochmal sagen, was ich glaube, damals schon gesagt habe. Wenn eine Dynamik so dysfunktional ist, wie wir das hier bei Mike und Michelle sehen, dann gibt es tatsächlich keinen Weg, das innerhalb dieser Bindung zu lösen. Ich finde, das sehen wir hier auch. Die sind in ihren alten Mustern und keiner weiß, sind die zusammen oder getrennt. Es bleibt einfach so. Der einzige Weg wäre, sich daraus zu lösen, wenn sich der Mike in Psychotherapie begeben würde, so nach dem Motto, ich kann keine längeren Beziehungen aufrechterhalten, weil ich die Schuld immer bei den anderen sehe und es keine mit mir aushält. Wie kann ich denn üben, zuzulassen, dass ich nicht wertlos bin, wenn ich mal einen Fehler mache, sodass ich es anerkennen kann und dass ich gar nicht so größenwahnsinnig sein muss, um wertvoll zu sein? So, liebe Michelle, wie realistisch ist es denn für dich, dass der Mike genau das macht? Ich persönlich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Also, raus aus der Bindung, Michelle.
Franz, wir wollen dir natürlich nichts unterstellen, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, für mich wirken die, als wären die echt noch zusammen. Oder zumindest, dass sie vielleicht gesagt haben, wir sind getrennt, aber dass die eigentlich emotional überhaupt nicht getrennt sind. Also auch vor allem, wie er sie immer noch so maßregelt, finde ich, wirkt total danach, als wäre da irgendwie noch was am Laufen. Das wirkt immer noch genau wie in der Beziehung. Oder zumindest das, was wir bis jetzt von der Beziehung gesehen haben. Und auch, wie sie über seine Witze lacht, die, also über Humor lässt sich ja natürlich streiten. Ist jetzt nicht mein Humor. Aber wie sie über seine Witze lacht, da habe ich auch das Gefühl, so lacht eine Frau über die schlechten Witze eines Mannes, den sie noch irgendwie bei Laune halten muss.
Ja, und wie sie dem auch immer noch die scheiß Anerkennung gibt, die er so dringend braucht, ne? Zum Beispiel bei dieser Sack-Challenge, da schreit der die ja eigentlich an. Michelle, schreit der. Und ich denke mir, boah, wenn jemand mich so anschreien würde bei einer Challenge, ich würde halt ausrasten. Und dann sagt sie ihm aber nachher, ja, danke, wie du mich unterstützt hast, vielen Dank.
Mhm.
Nein, Michelle, du kannst mir nicht erzählen, dass sich das wirklich sich unterstützend angefühlt hat, der Ton, in dem der dich da angeschrien hat. In mir erweckt das den Eindruck, dass sie einfach nicht rauskommt aus diesem Muster und ihm weiter die Anerkennung gibt, die er braucht, um mit ihr in der Bindung zu bleiben.
Franzi, das Gefühl habe ich auch. Aber wir wissen natürlich nicht, was mit denen ist, ne? Aber wenn wir davon ausgehen, dass die tatsächlich doch eigentlich noch zusammen sind oder beziehungsweise, vielleicht haben die das ausgesprochen, wie wir gerade schon mal gemutmaßt haben, ne? Dass die getrennt sind, aber die sind innerlich vielleicht nicht richtig getrennt. Das kann natürlich ja auch sein. Und wenn das so ist, da kann man sich natürlich schon fragen, was ist da los? Wieso trennt die Michelle sich nicht? Wieso bleibt die? Und die generelle Frage danach, wieso Menschen in Beziehungen bleiben oder wann sie gehen, das ist ja, finde ich, eine unfassbar spannende Frage. Und in der Psychologie gibt es eine ganz spannende Theorie beziehungsweise ein Modell zu, das sich mit der Frage befasst und versucht zu erklären, warum bleiben Leute und wann gehen die. Und Franzi ist eins meiner liebsten Modelle. Ich finde das so unfassbar elegant.
Are we talking investment model?
Franzi, ja. Wir reden über das Rusbult Investment Model. Schon relativ alt. Ich glaube, das hat sie sich in den 70er Jahren überlegt. Und ich habe einen Artikel von ihr gelesen. Das fand ich ja auch ganz unkonventionell. Da hat sie einen Artikel geschrieben und habe in dem Artikel erzählt irgendwie, wie sie auf so einer Busfahrt durch Amerika an der Grenze von Texas, wie sie auf dieses Model gekommen ist, durch irgendwelche Gespräche und so. Das fand ich richtig sweet. Aber auf jeden Fall, das Investment Model ist schon alt, aber immer noch brandaktuell. Denn im Kern sagt dieses Modell, dass ob Menschen in einer Beziehung bleiben oder nicht, dass es dadurch erklärt wird, wie sehr sie committed sind. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was so die akkurateste Übersetzung vom englischen Wort Commitment so in diesem Kontext sind. Und ich finde, was dem am nächsten kommt, ist, dass es darum geht, wie gebunden man in einer Beziehung ist. Und deswegen werden wir jetzt im Weiteren das so übersetzen. Aber ja, gebunden sein in einer Beziehung, was bedeutet das? Ist ja total vage, total abstrakt. In diesem Model, in dem Investment Model, da gibt's drei Faktoren, die beeinflussen, wie gebunden man ist. Faktor 1, Zufriedenheit in der Beziehung. Da geht's darum, wie zufrieden ist man in seiner Beziehung? Und das setzt sich laut der Theorie daraus zusammen, inwieweit die Beziehung das eigene Bedürfnis nach Zweisamkeit, Sicherheit, Intimität, körperlicher, aber halt auch geistiger, emotionalem Support und Zugehörigkeit erfüllt. Und natürlich auch die Frage, überwiegt das Schöne, das Negative? Diese ganzen Sachen, die machen zusammen die Zufriedenheit aus. Dann Faktor 2, das sind die Alternativen. Also, was gibt es für Alternativen? Und das kann natürlich einerseits sowas sein wie, wie stehen meine Chancen auf dem Datingmarkt? Habe ich irgendwie eine gute Auswahl an potenziellen anderen Partnern oder Partnerinnen? Aber Alternativen können halt auch so Alternativen sein, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Also zum Beispiel können meine Familie und meine Freunde, meine Bedürfnisse nach Nähe und Zugehörigkeit vielleicht auch erfüllen. Das wäre zum Beispiel auch eine Alternative. Und dann kommt Faktor 3, Investitionen. Also wie viel hat man in diese Beziehung schon investiert? Und in dem Kontext heißt das halt die Ressourcen, die man schon in die Beziehung investiert hat. Und das umfasst beides. Also einmal so greifbare Dinge wie Geld oder andere materielle Sachen, aber auch so abstrakte Dinge, so wie schöne Erinnerungen, die man halt zusammen gemacht hat. Und außerdem unterscheidet das Investmentmodell zwischen intrinsischen und extrinsischen Investitionen. Und das erste sind so Aspekte, die wir direkt mit in die Beziehung gebracht haben, also die Mühe und Anstrengungen, die wir in die Beziehung investiert haben, das Geld, was wir investiert haben und aber auch, wie sehr wir uns halt vielleicht geöffnet haben dem anderen gegenüber. Und die extrinsischen Investitionen, das sind die Dinge, die es in unserem Leben gibt wegen der Beziehung. Also Kinder, gemeinsame Freunde, unseren gemeinsamen Freundeskreis, den man sich vielleicht aufgebaut hat. Oder auch sowas wie gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen. Und das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Deswegen fasse ich das nochmal kurz zusammen. Also Investitionen umfasst nicht nur materielle Dinge, sondern auch die eigene Anstrengung und Aufopferung, die man investiert hat, um die Beziehung am Laufen zu halten. Und die Dinge, die durch die Beziehung kamen, die man durch das Ende vielleicht verlieren würde oder wo es erhebliche Einschränkungen geben würde. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, dann macht das ja total Sinn. Es ist viel schwieriger, eine Beziehung zu verlassen, in die man investiert hat, wo man viel Kraft und Mühe in den Erhalt gesteckt hat, Geld ausgegeben hat für zum Beispiel Paartherapie oder gemeinsame Aktivitäten und Urlaube, wo man sich geöffnet hat, vielleicht so geöffnet hat wie vorher noch nie, wo man gemeinsame Kinder hat und einen gemeinsamen Freundeskreis aufgebaut hat, wo man halt einfach ganz viel investiert hat. Also, in der Essenz sagt das Modell aus, dass diese drei Faktoren, also Zufriedenheit, alternative Möglichkeiten und Investitionen, zusammen ausmachen, wie gebunden man an die Beziehung ist und dass die Gebundenheit an die Beziehung entscheidet, ob man in einer Beziehung bleibt und daran festhält oder ob man halt geht. Also hohe Gebundenheit, man bleibt, niedrige Gebundenheit, man geht. Um das jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen. In der Statistik, kurzer Nerdy Talk, da würde man jetzt sagen, dass die Gebundenheit der Mediator zwischen den drei Faktoren und dem Verhalten ist. Also gehen oder bleiben.
Können wir das mal kurz übersetzen? Um das nochmal auf nicht nerdy Deutsch zu sagen. Die Beziehungszufriedenheit und die Alternativen, genauso wie das Investment, sagen vorher, ob man geht oder bleibt. Und das ist so, weil das zu mehr Commitment führt oder zu weniger, also zu mehr oder weniger Gebundenheit.
Ganz genau. Franzi, ich habe ja früher, jährlich so eine Vorlesung gegeben über so Basic-Statistik, die man für Bachelor- und Masterarbeiten braucht. Und da ist natürlich das auch immer ein Ding, ne? Dieses Mediator, Moderator, diese ganzen Sachen, wie erstellt man Hypothesen. Da habe ich mir auch mal gedacht, vielleicht, wenn die Leute das interessiert, vielleicht könnten wir so eine Reality-Special-Edition von machen. Irgendwie so Bachelor- und Masterarbeit schreiben, erklärt am Beispiel von Reality-TV.
Dina, ich würde das lieben, weil Mediation und Moderation ist doch mein Lieblingsthema.
Meinst du auch?
Aber ich glaube doch wirklich, dass das niemanden interessiert. Aber ich weiß es nicht, vielleicht auch doch.
Wir schreiben es auf die lange Liste der Special-Folgen. Franzi, zurück zum Investment-Modell. Und zwar, eine der Hauptstärken von dem Modell ist ja, dass das uns eine Erklärung geben kann, warum Menschen auch in Beziehungen bleiben, in denen die vielleicht überhaupt gar nicht mehr glücklich sind oder in denen, die ihnen vielleicht auch überhaupt nicht mehr gut tun. Denn ich denke, so im allgemeinen Sprachgebrauch, in der allgemeinen Welt, in der nicht wissenschaftlichen Welt, da würde man ja oft sagen, man bleibt, wenn die Liebe so groß ist. Und das ist ja auch irgendwie dramatisch und romantisch zugleich. Und ich muss da schon an mich in der Vergangenheit denken, ne? Dass wenn, ich bin ja auch schon in Beziehungen geblieben, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, Alter, was für eine Zeitverschwendung war das eigentlich? Nicht in allen. Sorry an die Ex-Freunde, aber das waren auch wirklich sehr unnötige Monate dabei, die man sich tatsächlich hätte sparen können. Und wenn du mich damals gefragt hättest, wieso bleibst du denn hier, da hätte ich bestimmt gesagt, weil die Liebe so groß ist.
Ist auch witzig, wie man das dann aber im Nachhinein auch anders bewertet, ne?
Franzi, als ich das erste Mal in der Uni von diesem Investmentmodell gehört habe, da ist es mir einfach wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich tatsächlich überhaupt nicht geblieben bin, weil die Liebe so groß war, sondern weil einfach diese anderen Faktoren mit hineingespielt haben. Ich finde, dieses Modell kann einfach, warum Leute in Beziehung bleiben, so unfassbar gut erklären.
Finde ich auch. Ich habe ja mal mit jemandem nicht Schluss gemacht, einfach weil ich mich mit der Mutter so gut verstanden habe. Und dann hatte ich ja so eine tolle Bindung auch zu der aufgebaut. Wir sind auch immer shoppen gegangen zusammen, dass ich das einfach nicht verlieren wollte.
Absolut, ja, das zählt nämlich auch als Investment im Investmentmodell. Ich kann das doch verstehen. Und Franzi, natürlich, vielleicht, es kann natürlich sein, vielleicht sind wir auch einfach nur schreckliche, unromantische Wissenschaftlerinnen. Es kann natürlich sein, dass manche Leute tatsächlich irgendwie, obwohl die Beziehung vielleicht eigentlich vom Außen gesehen zum Scheitern verurteilt ist, bleiben, weil die Liebe so groß ist. Wir können es nicht wissen. Aber ich finde, es macht in jedem Fall Sinn, sich diese Theorie zwischendurch mal ins Gedächtnis zu rufen und sich zu fragen, ob man vielleicht nicht doch jetzt gerade bleibt, weil man vielleicht entweder denkt, man hat nicht so richtig die Alternativen, man hat vielleicht Angst, man findet niemanden anderen mehr. Und vielleicht auch, weil man denkt, dass man einfach schon so viel investiert hat. Oder oft denkt man das ja gar nicht auf so einem bewussten Level, sondern man fühlt das eher, dass man einfach so viel investiert hat, dass man jetzt nicht gehen kann, dass das vielleicht das ist, was einen da drin hält. Und dazu will ich sagen, die Sachen, die man investiert hat, die sind eh weg. Klassische Sunk-Cost-Fallacy, auf die werden wir auch noch eingehen. Aber die Sachen, die man investiert hat, die sind eh weg. Die kriegt man nicht zurück, auch wenn man in dieser Beziehung bleibt. Und man findet immer wieder jemanden.
Ganz genau.
Franzi, und dieses Investment-Model, ne? Das hat die, ich weiß gar nicht ihren Vornamen, ich müsste den mal googeln, aber auf jeden Fall hat die Forscherin, die sich das Investment-Model ausgedacht hat, die hat sich das für romantische Beziehungen als erstes überlegt und dann im Laufe der Jahre hat sich das aber so auch weiterentwickelt und die Leute haben herausgefunden, dieses Investment-Model kann man für so viele Dinge anwenden. Zum Beispiel auch, warum Menschen in Freundschaften bleiben. Also es gilt nicht nur für romantische Beziehungen, sondern auch für so platonische Beziehungen. Kann man anscheinend auch anwenden, warum Leute in Jobs bleiben.
Das ist ja wieder total krass, aber erinnert mich ein bisschen an die Arbeit mit Betroffenen von Belästigung am Arbeitsplatz, die ich mache. Und dass die häufig sagen, ich will da nicht gehen, weil ich habe ja schon so viel mir in zum Beispiel dieser Firma erarbeitet. Und das wäre ja dann alles weg.
Franzi, ich bin auch schon in einem Job geblieben, wo ich jetzt im Nachhinein denke, was war da eigentlich mit mir los? Kann man auch mit dem Investmentmodell erklären. Also ja, man kann es benutzen für romantische Beziehungen, aber auch für Freundschaften, für Jobs. Aber wohl auch sowas wie in so einem Club oder in so einem Sportverein bleiben. Und ich glaube auch sowas wie, wovon man jetzt zum Beispiel ein Fan ist. Also wenn man jetzt von einem bestimmten Sportclub ein Fan ist, ob man das bleibt oder nicht, hängt wohl auch. Kann man auch mit diesem Investmentmodell erklären.
Crazy Model. Und Dina, ich finde, Michelle und Mike sind das perfekte Beispiel für das Investmentmodell. Weil ich habe wirklich, ich will denen natürlich nichts unterstellen, aber die sind auf eine Art gebunden, wo wir nicht genau checken, sind die noch zusammen oder nicht. Und gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass es bei denen um Liebe geht.
Franzi, ganz genau. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, es ist eigentlich perfekt, wenn wir jetzt mal das Modell praktisch anwenden und das mal durchgehen bei Michelle und Mike. Und wir nehmen jetzt einfach mal ganz frech an, die wären tatsächlich nicht getrennt. Wissen wir natürlich nicht. Und lass uns mal überlegen, ob das Investmentmodell das irgendwie erklären kann. Und lass uns mal zusammen diese drei Faktoren durchgehen. Franzi, ich werde dich zu allen drei befragen und ich finde, die Zuhörenden können auch mal kurz überlegen und dann einmal für sich mitmachen. Wir fangen an. Punkt 1. Zufriedenheit. Was würdest du denken? Wie sehr ist Michelle in dieser Beziehung zufrieden?
Ich glaube nicht, dass die zufrieden ist. Ehrlich gesagt bekommt die ja auch nicht so viel positiven Input von dem Mike.
Mhm. Und wenn wir das jetzt nochmal durchgehen, diese Unterpunkte, was das Roosbult Investment Model sagt, dann sagen ja, dass bei der Zufriedenheit es halt auch vor allem darum geht, ob die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden, also diese Grundbedürfnisse, die Menschen haben. Bedürfnis nach Zweisamkeit, ich weiß es nicht genau. Das Bedürfnis nach Sicherheit würde ich fraglich finden, ob das da bei dem Michelle und dem Mike erfüllt werden kann. Intimität, körperlich und auch geistig, wissen wir nicht. Emotionalen Support. Muss ich dir ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, ja, die Michelle supportet den Mike emotional. Andersrum haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Zugehörigkeit, ja, vielleicht. Also, Fazit. Wie ist die Zufriedenheit? Ich denke, wir würden beide sagen, für uns sieht es eher aus, als wäre die eher niedrig. Franzi, nächster Punkt. Alternativen.
Ich würde eigentlich sagen, dass die Michelle Alternativen haben müsste. Ob die aber so sieht, das weiß ich natürlich nicht. Denn das hängt ja sehr stark auch wieder mit dem Selbstwert zusammen. Und der, würde ich mal mutmaßen, es könnte sein, dass der nicht so hoch ist bei der Michelle, weil die lässt ja sehr schlecht mit sich umgehen auch.
Franzi, ich sehe das tatsächlich mit den Alternativen ähnlich zu dir. Denn offensichtlich von außen gesehen, oder was heißt von außen gesehen, aber von meiner Perspektive zumindest, würde ich sagen, offensichtlich hat die Michelle Alternativen, ne? Die ist doch eine hervorragende Frau, wie sie das sieht, ob sie die Alternativen sieht. Und das ist ja genau das, worum es in dem Investmentmodell geht, ne? Nicht, was man von so einer äußeren Sicht für Alternativen hat, sondern wie man das selber empfindet. Und wie die Michelle das selber empfindet, wissen wir nicht. Und ich finde den Punkt, den du angebracht hast, total wichtig, dass es natürlich sein kann oder in vielen Situationen kommt so ein bisschen der Gedanke auf, okay, vielleicht hat auch vielleicht während der Beziehung mit Mike ihr Ego ein bisschen gelitten, ihr Selbstwert ein bisschen gelitten. Und ich glaube, wenn man das so sieht, sieht man vielleicht selber nicht, dass es tatsächlich noch viele Alternativen gibt. Also Fazit, Alternativen. Wie sieht es um die Alternativen aus? Würde ich sagen, ungewiss.
Oder zumindest, wir können nicht in die Michelle reinblicken, ne?
Dann fand sie dritter Punkt, Investitionen. Was denkst du da?
Ich denke, die Michelle hat unfassbar viel in diese Beziehung investiert. Ich glaube, sie tut es die ganze Zeit wieder. Denn ich glaube vor allen Dingen, was sie emotional in diese Beziehung eingebracht hat, ist unheimlich hoch. Die ganze Zeit sagt der Mike ihr eigentlich, dass sie nicht gut genug ist, dass sie alles schuld ist, was er so versemmelt. Und sie ist das emotionale Auffangbecken von ihm. Und das ist ein sehr hohes Investment, was sie da getätigt hat. Außerdem hat sie ihn geheiratet. Das ist auch ein Investment. Sie hat das jetzt schon ein paar Jahre mitgemacht. Auch ein Investment. Also ich würde das als sehr hoch einschätzen. Wie sieht's bei dir aus?
Absolut. Also die emotionale Investition ist gigantisch, würde ich sagen. Und dann haben die sich außerdem für die Beziehung diesem ganzen Hate und diesem ganzen Shitstorm gestellt, haben das alles zusammen ausgehalten für die Beziehung und für den Erhalt dieser Beziehung. Und das konnte sich die Carol Rusbib bestimmt nicht vorstellen, damals in den 70ern, wo die das Modell entwickelt hat. Aber ich glaube, wenn wir die heute fragen würden, würde die zustimmen, dass zusammen einen medialen Shitstorm aushalten, dass das auch ganz klar als Investment durchgeht. Denn es war ja tatsächlich nicht nur während des Sommerhauses und während der Ausstrahlung, dass sie sich dem Ganzen aussetzen mussten. Das ging ja danach noch weiter, weil deren Beziehung sich danach weiterhin so öffentlich abgespielt hat. Dann war ja auch noch Mike in noch ein paar anderen Shows. Und jetzt gerade müssen die das ja auch wieder alles aushalten. Also für die Beziehung haben die wirklich einiges auf sich genommen, haben beide einiges investiert. Und ich glaube, dieser Schritt dann zu sagen, das war für nichts. Wir haben jetzt diese ganzen Nachrichten, dieses Ganze ausgehalten und am Ende haben wir nicht mal eine Beziehung mehr. Das ist natürlich schon ein Schritt. Also das würde ich sagen, ist tatsächlich das größte Investment aus meiner Sicht. Das kann man vielleicht im alltäglichen Leben so ein bisschen damit vergleichen, dass wenn man vielleicht einen Partner oder eine Partnerin hat, die Familie und die ganzen Freunde vielleicht überhaupt nicht mögen und man dann aber trotzdem zusammenbleibt und sich gegen alles stellt, ist natürlich auch ein Rieseninvestment. Macht es natürlich auch sehr schwierig oder schwieriger, sich dann von der Person irgendwann doch zu trennen. Also ja, ich würde sagen, das Investment ist das größte Investment. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ich weiß jetzt nicht, wer diese ganzen Paarberatungen bezahlt hat, die zusammen gemacht haben, oder die haben ja zumindest immer wieder darüber gesprochen, dass sie ganz viele Paarberatungen machen. Das kostet ja auch Geld. Soweit ich weiß, das ist nicht billig. Also es ist auch ja ein Rieseninvestment, was da passiert ist. Also ich würde sagen, das Fazit von den Investitionen ist, die waren in dieser Beziehung oder sind in dieser Beziehung von Mike und Michelle von außen betrachtet absolut gigantisch. Franzi, abschließend zu Michelle würde ich sagen, dieses Investmentmodell, das passt zumindest von meiner Interpretation von außen, scheint es sehr gut darauf zu passen und sehr gut zu erklären, warum die Michelle vielleicht bleibt, obwohl die ganze Sache, zumindest von uns außen gesehen, gar nicht mehr so gesund und gar nicht mehr so glücklich wirkt.
Ja, die hat einfach unfassbar viel investiert.
Absolut. Und in dem Investmentmodell gehen viele davon aus, dass halt tatsächlich die Investments, dass die der Faktor sind, der am besten erklärt, warum Leute an ihre Beziehung sich gebunden fühlen oder nicht. Also Franzi, abschließend will ich dir zum Investmentmodell noch sagen, ich liebe das einfach. Ich finde das immer ja so unglaublich elegant, wenn so ganz komplexe menschliche Probleme und Phänomene mit so ganz simplen Modellen erklärt werden. Und ganz im Ernst, ich finde so simple Modelle auch um einiges eleganter als so komplizierte. Denn so komplizierte Modelle und Theorien aufstellen, ich finde, das kann eigentlich jeder, ne? Aber so einfache, klare, simple Theorien aufstellen, die aber trotzdem so viel erklären können, das ist einfach die Königsdisziplin. Und deswegen glaube ich, wir werden auch noch sehr oft über dieses Investment Model sprechen. Ich würde sagen, wir ziehen das jetzt einfach öfter mal zu Rate, um ganz viele Beziehungen im Trash-TV auch zu erklären. Denn ich habe, Franz, ich habe auch noch so viele Notizen hierzu, ne? Also ich glaube, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, ist nicht mal die Hälfte meiner Notizen gewesen. Es gibt noch so viele spannende Studien auch zum Investment Model. Das wurde ja für so viele Sachen auch benutzt. Aber ich glaube, für heute war es das erstmal. Ich habe auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste auch noch, dass ich unbedingt noch einen Instagram-Post dazu machen möchte, wo wir es nochmal zusammenfassen, diese drei Sachen, und wo wir es nochmal ein bisschen visueller darstellen. Ich hoffe, dass das auch noch diese Woche kommt. Aber tatsächlich ist es so, dass so diese psychologischen Posts, wo wir so komplexe psychologische Theorien versuchen, ganz einfach und klar zusammenzufassen, das sind auch echt die, die am meisten Zeit kosten. Also diese Datenanalysen, die gehen jetzt relativ zügig, würde ich sagen. Also es ist immer noch sehr viel Arbeit, es geht relativ zügig. Aber so komplexe Sachen runterbrechen auf ihre Essenz, das kostet echt viel Zeit. Also es wird auf jeden Fall kommen bei Instagram, wir fassen das für euch zusammen. Ich hoffe diese Woche, aber ich kann es euch leider nicht versprechen.
Ich freue mich drauf.
Bevor wir das Investment Model aber ganz abschließen, will ich schon gerne wissen, was ihr noch dazu sagt. Denn für mich erklärt das Investment Model einfach so viel. Aber mich würde auch wirklich noch interessieren, ob ihr das genauso seht. Und das ist nämlich auch unsere Frage für heute, die ihr unter dieser Folge beantworten könnt. Und zwar, jetzt wo ihr das Investment Model kennt, kann das für euch genauso viel erklären? Also kann es für euch erklären, wenn ihr an eure letzte Beziehung zurückdenkt, wo ihr vielleicht länger geblieben seid, als ihr im Nachhinein denkt, dass es eine gute Idee war? Kann für euch das Investment Model erklären, wieso ihr schon mal länger in einer Beziehung geblieben seid, obwohl ihr nicht mehr glücklich wart? Und ihr könnt antworten, entweder ja, erklärt alles, ja ein bisschen, eher nicht, absolut nicht. Oder falls ihr noch nie in dieser Situation wart, wo ihr das Gefühl hattet, ihr seid länger geblieben, als es eigentlich eine gute Idee war, sagt uns das auch. Da gibt es auch eine Antwortmöglichkeit, nämlich, ich bin immer sofort gegangen. Die Menschen soll es ja auch geben.
Das bin definitiv nicht ich. Leider.
Ich auch nicht. Ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute das sind. Ich glaube, da werden sich schon ein paar finden.
Aber Dina, lass uns mal weitergehen zu diesem Spiel.
Franzi, ich fand das ein hervorragendes Spiel. Also ich weiß, ich stehe damit oft alleine da, aber ich liebe Spiele. Ich finde, bei Spielen kann man irgendwie diese ganzen Charaktere, die wir kennen, können wir die nochmal von einer ganz anderen Seite sehen. Und ich liebe das, wenn so Sachen kombiniert werden, also wenn mehrere Sachen bei einem Spiel gemessen werden. Denn bei diesem Spiel, würde ich sagen, wurde ja einmal so Sportlichkeit, Geschicklichkeit gemessen, aber auch, wie gut die Leute als Team funktionieren. Denn bei diesem gemeinsamen Rudern, da muss man ja schon irgendwie, ja, muss man zusammenhalten, muss man sich irgendwie koordinieren, muss sich im besten Fall absprechen. Das habe ich geliebt. Und ein bisschen Allgemeinwissen hat sie auch noch getestet, ne? Denn die Fragen, die waren auch nicht so leicht.
Nee, ich fand die auch nicht so leicht. Die konnten ja auch kaum welche davon beantworten. Bis auf der Tim, der wusste vieles. Also für alle Zuhörenden hier, die das vielleicht nicht gesehen haben, es ging darum, dass die Ex-Paare auf einem See zu verschiedenen Fragen rudern und diese dann beantworten sollen.
Ganz genau. Und immer wenn die eine falsche Frage beantwortet haben, dann mussten die so einen kleinen Stöpsel aus dem Boot ziehen. Und da ist dann langsam Wasser hineingelaufen.
Und dann sind die untergegangen. Witzig. Das war super witzig.
Ja.
Dina, ich habe laut gelacht. Ich habe lange nicht mehr so laut gelacht, wie als der Mike untergegangen ist. Das war der schönste Moment der letzten Woche für mich.
Ein bisschen Schadenfreude ist auch okay. Was ich an dem Spiel richtig bemerkenswert fand, waren zwei Sachen. Nummer eins, der Tim. Denn der Tim, für mich sieht er aus wie ein Student. Wenn ich den sehe, dann denke ich mir, ach, der hätte auch bei mir irgendwie im Tutorium sitzen können. Und tatsächlich sieht er nicht nur aus wie einer, der bei mir im Tutorium sitzt, sondern auch wie einer, der bei mir im Tutorium sitzt und jede Frage beantwortet. Einer, der ganz vorne sitzt und alles ganz genau weiß, die Texte genau gelesen hat, aber auf irgendwie so eine lässige Art und Weise.
Voll, ich finde, der könnte so Erziehungswissenschaften oder Psychologie oder vielleicht auch Lehramt studieren.
Total, ne? Und Franzi, der sieht ja nicht nur anscheinend aus wie ein Student, der ist ja auch ein Student. Der weiß nämlich ganz viele Sachen. Das fand ich schön. Ich fand es ganz schön, dass dieses Spiel dem Tim die Chance gegeben hat, diese Seite mal von sich zu zeigen.
Fand ich auch.
Ja, also ich sehe das so richtig wieder irgendwie morgens um 8 so zum Tutorium so schlendernd, weil er irgendwie ja so ein lässiger Student ist. Der kommt noch von der Party, aber gleichzeitig ist er trotzdem gut vorbereitet, um ganz vorne zu sitzen und sich zu melden. Der sieht auch aus wie ein Student, der keine Probleme macht. Also nicht einer, der sich danach über seine Note beschwert, sondern der so ganz verständnisvoll ist und ja, tolle Fragen stellt. Der Tim.
Der Tim.
Franzi, zweites Ding, was ich an diesem Spiel bemerkenswert fand, waren Tommy und Sandra.
Da sind sie wieder.
Franzi, und ich hatte mir fest vorgenommen für diese Folge, was Nettes über den Tommy zu sagen, ne? Weil ich bin ja schon hart mit dem ins Gericht gegangen in der letzten Folge. Und ich hatte mir das wirklich vorgenommen. Aber dieses Spiel hat jetzt nicht so viel Vorlage dafür geliefert, um viele nette Sachen über den Tommy zu sagen, muss ich dir ehrlich sagen. Denn der hat mich schon wieder ein bisschen sauer gemacht. Denn der war irgendwie da so passiv-aggressiv und da habe ich mich auch gewundert, weil das ist ja genau das, was so viele Leute, glaube ich, der Sandra immer vorwerfen, dass die so passiv-aggressiv ist. Aber ich finde, in diesem Spiel wirkte der Tommy auch sehr passiv-aggressiv. Und leider auch hier habe ich ein bisschen wieder so dieses Pascha-Verhalten gesehen. Denn der saß da in diesem Boot wie so ein Oberlehrer vor seiner blöden Schülerin. Vor allem bei dieser Da Vinci-Frage, ne? Der saß da, als ob das gar nichts mit ihm zu tun hätte. Als ob er überhaupt nicht die Antwort wissen müsste. Und der saß da nur und hat die so ganz böse abgefragt. Ja, wie ein Oberlehrer. Obwohl der die Frage doch eigentlich auch beantworten müsste. Also beide mussten noch die Frage beantworten. Das habe ich gar nicht verstanden.
Tina, ja. Und ich muss sagen, ich sehe das, was du da siehst. Und ich sehe, dass der sich uncool verhält und alles. Und ich finde den halt trotzdem immer noch sweet. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Und ich finde, das sagt nichts Gutes über mich selber aus. Aber ich habe gedacht, wir können ja mal drüber sprechen. Manchmal hat man einen Softspot für Menschen und weiß überhaupt nicht, wieso das so ist. Und das bedeutet ja nicht, dass man nicht auch sehen und anerkennen kann, wenn sich die Leute trotzdem nicht so cool verhalten. Und ich glaube, bei mir ist das ein bisschen so bei dem Tommy. Ich sehe, der verhält sich echt so ein bisschen machohaft. Der ist nicht cool der Sandra gegenüber. Aber ich kann das trennen davon, dass ich den irgendwie sweet finde. Und das bedeutet halt, dass wenn ich jetzt vor dem Tommy stünde und ihn tatsächlich kennenlernen würde, dann kann ich vielleicht ein bisschen mit dem shakern und das ist auch alles okay. Aber den ernsthaft daten würde ich halt trotzdem niemals.
Franzien, außerdem liebe ich doch, dass du einen Softspot für den Tommy hast. Denn wir wollen es ja hier auch noch ausgeglichen machen. Ne? Wir wollen ja nicht, dass, falls der Tommy jemals diesen Podcast hören würde, dass er dann total traurig ist. Wir wollen eigentlich ja niemanden traurig machen am Ende. Ne? Und obwohl ich so hart mit ihm ins Gericht gehe und du dann als Good Cop noch dabei bist und trotzdem sagen kannst, aber er lächelt doch so süß. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination.
Dina, Thema Allianzen.
Thema Allianzen. Was ich da sehe von Mike, ich finde das wirklich creepy. Ich glaube, also ich würde mit dem keine Allianz eingehen. Also vielleicht, wenn man überhaupt nichts mehr zu verlieren hat. Okay, aber ich finde das irgendwie gruselig.
Ich finde den Mike maximal gruselig und inzwischen macht er mir wirklich Angst. Also ich habe mir gedacht, wenn ich mit dem in einem Raum wäre, dann würde ich gerne an der ganz anderen Ecke stehen. Und was für ein Bullshit der auch labert. Also ich finde, der widerspricht sich die ganze Zeit selber. Und für mich ist das inzwischen so ein richtiger Indikator dafür, ob Menschen mir gut tun oder nicht und ob ich gut mit denen kann oder nicht. Also wie widersprüchlich deren Aussagen sind. Und kann man was drauf geben, was die sagen oder nicht? Können die authentisch sein in den Situationen, authentisch kommunizieren oder nicht? Das bedeutet natürlich nicht, dass man seine Meinung nicht auch mal ändern kann. Aber der Mike zum Beispiel, der sagt sowas, also der sagt vor der Challenge noch, dass er findet, er hätte mehr Geld bekommen müssen. Und dann nach der Challenge sagt er aber, ich hätte mir selber auch kein Geld gegeben. Und ich finde, solche Widersprüchlichkeiten, wo man die Realität die ganze Zeit, je nachdem, was für eine Situation ist und je nachdem, welcher Mensch da vor einem sitzt, in ein anderes Licht rückt, das ist für mich einfach inzwischen eine Red Flag. Und das macht der Mike die ganze Zeit und der macht mir Angst damit.
Bin ich bei dir. Ja, ich finde, es ist eine Sache, ob man seine Meinung manchmal ändert oder ob man, es haben ja viele Menschen oft widersprüchliche Gefühle zu bestimmten Themen. Haben wir auch schon oft in den Folgen drüber gesprochen. Aber ich glaube, was das nochmal bei Mike ganz anders macht, ist genau, wie du es gerade zusammengefasst hast. Dass er die Realität so dreht, wie das gerade in der Situation für ihn irgendwie passt.
Immer in eine Richtung, in der er halt der maximal geilste Macker dieser Welt ist. No.
Ich muss sagen, wie der da die ganze Zeit rumschwadroniert, das macht mich völlig fertig. Also auch was der für Gründe angibt, ich habe mich zwischendurch völlig gewundert, dass er irgendwie dann als ultimatives Ziel zwischendurch genannt hat für seine ganzen Allianzen-Sachen, dass der Tommy dann endlich anfangen würde, eine eigene Meinung zu haben, dass deswegen der Max raus muss. Das hat irgendwie für mich alles gar keinen Sinn gemacht. Was würde das denn jetzt im Mike bringen, ob der Tommy eine eigene Meinung hat oder nicht? Also auch dieses Ganze, es macht mich wirklich fertig, weil man das Gefühl hat, der Mike sieht sich selber als so einen Masterstrategen, aber eigentlich macht vieles, was er sagt, überhaupt keinen Sinn.
Nein, das ist total sinnfrei und auch so wechselhaft, je nach Situation. Und ich finde einfach, man fragt sich ab einem gewissen Punkt, wer ist überhaupt dieser Mike?
Absolut, ja. Franzi, was ich mich aber auch noch gefragt habe, es geht ja hier in diesem Format auch wieder auf einmal total viel um so Allianzen und Absprachen und wer tut sich zusammen. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es früher bei manchen Formaten so ein Abspracheverbot. Ich glaube tatsächlich sogar auch im Sommerhaus gab es mal ein Abspracheverbot. Und ich habe mich gefragt, was würdest du denken? Glaubst du, das sollten die eigentlich wieder einführen?
Gab es das seitens der Produktion oder haben die sich das gegenseitig einfach zum Verhängnis gemacht?
Nee, ich glaube, das gab es seitens der Produktion, dass man nicht darüber sprechen durfte, wer gewählt wird.
Ich glaube, das fände ich eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, spiegelt das halt die Welt wieder. Und ist für uns halt interessanter.
Ja, das sehe ich. Das sehe ich einerseits. Andererseits, ich finde so diese ganze Gerede über Allianzen und wer mit wem, irgendwie langweilt mich das. Also ich wäre tatsächlich, glaube ich, wieder für dieses Abspracheverbot. Oder ich würde gerne mal, dass das vielleicht so wechselt, von Sendung zu Sendung.
Mhm, finde ich gut.
Braucht ein bisschen mehr Varianz. Also wenn es jetzt in jedem Format nur noch irgendwie um so Allianzenbildung geht und wer mit wem, das holt mich nicht so ab.
Nehme ich auch nicht. Aber Dina, ich denke, wir sollten diese Folge jetzt langsam eintüten, einsacken.
Machen wir.
So wie der Mike, als der zum Sack geschwungen ist.
Die Folge hat mich nicht ganz so abgeholt, muss ich dir sagen. Ich fand die ein bisschen zäh. Es war nicht ganz so viel los.
Ich fand die Folge toll, aber das mag an dieser Boot-Challenge liegen und daran, wie der Mike untergegangen ist.
Also ich fand an der Folge auf jeden Fall toll, dass nicht so viel abging, dass es uns auf jeden Fall den Raum gegeben hat, mal über das Investmentmodell zu sprechen. Denn das lag mir ganz am Herzen. Da wollte ich schon immer mal drüber sprechen.
Ich habe das auch schon ganz oft von dir gehört. Du hast immer wieder gesagt, und dann will ich noch Investmentmodell machen. Und jetzt ist der Tag gekommen und ich bin sehr glücklich darüber.
Franzi, weißt du, was mir auffällt? Ich muss jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen. Jetzt, wo diese ganzen Menschen neu dazugekommen sind, das macht mich so selbstkritisch. Jetzt denke ich mir die ganze Zeit, oh, war die Folge zu lang? War die Folge zu kurz? Haben wir am Anfang zu viel herumgelabert? Aber ich glaube, wir müssen das einfach abstellen. Wir können ja nur so sein, wie wir sind. Und wenn diese neuen Menschen hier zugekommen sind, wenn die das nicht feiern, dann können wir ja denen nicht helfen.
Ich glaube, das stimmt, Dina.
Ihr lieben neuen Menschen, wir hoffen natürlich, dass wir euch hiermit auch abgeholt haben. Wenn nicht, können wir leider nichts machen.
Tschüss, Dina.
Tschüss, Franzi. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.